So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, ich bin tatsächlich wieder zurück in Berlin, aber ich bin irgendwo in Berlin. Das wird in dieser Folge, ein kleines Geheimnis bleiben. Auch nicht so schlimm. Mein heutiger Gast ist einer der, ja, ich würde jetzt mal vorsichtig ganz, nö, gar nicht vorsichtig, ich gehe mal ganz mutig raus, einer der bekanntesten deutschsprachigen Synchronsprecher. Optimus Prime, sage ich jetzt nur mal, Papa Schlumpf, erzählt er uns gleich noch mehr. Er hat Hollywood-Karriere gemacht, er spielte Musicals, er war der Jedermann. Also seine Vita werden wir wahrscheinlich kaum in dieses Format hier pressen können, aber ich freue mich wahnsinnig, dass das endlich geklappt hat, denn wir haben schon an diesem Gespräch, an diesem Datum ewig festgehalten und nun sitzt er mir gegenüber.
Ein Jahr mindestens, ja.
Hallo Rainer, ja. Rainer Schöne.
Hallo.
Ach, deine Stimme ist ja dein Kapital. Also
unter anderem, ja.
Ja, unter anderem, definitiv. Aber das machst du schon richtig gut. Also das geht ja unter die Haut. War das schon immer so?
Also, nicht wirklich. Als ich Zapata kehrt zurück gedreht habe, 1971, einer der letzten Spaghetti-Western.
Ja.
Und dann haben wir uns, ich habe mir Bernhard Schier das mal so 20 Jahre später angehört. Also angesehen, den Film.
Ja.
In so einem Rerun. Und da sagt er, wir hatten dich da synchronisiert. Ich sage, es tut mir leid, aber es ist meine eigene Stimme. Wir haben das zwar englisch gedreht, aber die deutsche Synchronisation war natürlich von mir. Und das ist im Laufe der Zeit, wird man älter, die Stimmbänder werden rauer. Und als ich Jesus Christ Superstar sang,
ja,
war ich wesentlich höher, musste ich natürlich wesentlich höher singen, weil Ian Gillan, der Leadsänger von Deep Purple,
ja,
für den war das ja mehr oder weniger geschrieben. Und alles, was ich oben nicht mehr habe, habe ich unten gewonnen. Also vielleicht besser als umgedreht. Weil sonst hätte ich nie Optimus Prime sein können.
Definitiv nicht wahrscheinlich, aber sag mal, du bist ja, lebst ja sehr gesund. Du rauchst nicht, du trinkst nicht. Manche erzählen mir immer, sie kriegen so eine Stimmbänder, weil sie viel rauchen und Koks
alles
nehmen.
Na, ist alles Quatsch. Wahrscheinlich stimmt. Die habe ich. Das ist nicht das Ticket. Ich habe mal auf einem Album,
ja,
einen Song geschrieben, New York, New York.
Ja.
Und dann habe ich das mit der Band in München im Studio aufgenommen. Also es war ein ganzes Album, Produktion, Automatenklacker hieß das Ding. Und das war mir zu brav, es war mir nicht rau genug. Dann habe ich so 3-4 Whisky getrunken, auf den Schlag. Habe 3 Zigaretten hintereinander geraucht, habe tierisch gebrüllt. Dann mussten wir eine Woche Pause machen, weil ich so kaputt war mit der Stimme, so heiser war, dass es einfach nicht weiterging. Also es ist alles dummes Zeug.
Wahnsinn. Rainer, ich meine, ich habe ja schon gerade gesagt, das ist unglaublich. Du hast ja ein Leben, das kannst du wahrscheinlich in Zehen
auch. Wie eine Katze.
Ja, wie eine Katze. Aber ich hoffe, wir sind jetzt gerade beim dritten höchstens. Bei dir, wirklich, du hast ja so viel gemacht und machst ja immer noch so viel. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht beginnen wir tatsächlich mit deinem Anfang. Du bist ja Weimarer.
Ich bin Weimarer, ja. Ich bin zwar in Fritzlar geboren, das ist eine Stadt in Nordhessen, aber ich wurde im Alter von, glaube ich, 3 Monaten nach Weimar verschleppt.
Eine wunderschöne Stadt. Also ich durfte es ja gerade selber sehen, weil ich da den Jedermann machen durfte und mit dir als die Stimme Gottes, was natürlich sehr geil ist. Und du im Zwiegespräch mit Thomas Thieme, das war schon, ich glaube, für den einen oder die andere Weimarerin,
ja, ja.
Wirklich ja. Toll. Und in der Goethe- und Schillerstadt bist du, wie lange warst du denn da?
Von einem Jahr bis 21. Bis 23.
Oh, wow.
Ja, ich bin da aufgewachsen, habe meine Schule gemacht, Oberschule, das Gymnasium im Fürth-Wessis Gymnasium.
Ja.
Und dann wollte ich Schauspieler werden und ich wurde mehrfach aus politischen Gründen abgelehnt.
Ach was.
Ja, ich spreche in Babelsberg auf der heute noch existierenden Filmhochschule.
Konrad Wolf
vor. Und dann sagt der Chef, kommen Sie mal runter. Ich hatte 3 Rollenausschnitte vorbereitet.
Ja.
Ich sage, ich habe ja noch 2. Kommen Sie mal runter. Glauben Sie denn, dass Sie von Ihrem Schuldirektor eine positive politische Beurteilung kriegen werden?
Ach.
Das war 1959. Und ich wusste, der Typ konnte mich nicht leiden. Und ich wusste, was die Glocke geschlagen hat. Und habe gesagt, Ich glaube schon. Wissend, was jetzt kam, er sagte nämlich, ich glaube nicht. Wieso? Wir haben die Beurteilung vor uns. Mind you, damals gab es keine Computer. Da hat der Misthund einen Brief geschrieben, offensichtlich, oder ein Telefonat gemacht. Ja. Wir dürfen sie nicht nehmen, selbst wenn wir wollten.
Ach.
Dann habe ich am DDR aus. Ach so, und dann kam der wohlmeinende Rat. Ich würde Ihnen den Rat geben, sich in der Produktion zu bewähren. Das heißt, man macht irgendwelche Hilfsarbeiten in der Fabrik.
Ach.
2 Jahre Leben vergeudet. Und besonders in dieser Zeit. Und dann dachte
hast
ich.
Hast du das gemacht? Also musstest du.
Nein, musste ich nicht, habe ich natürlich nicht gemacht.
Ach, krass.
Man durfte sich ja auch nicht im selben Jahr an einer anderen Schauspielschule bewerben. Naja, und dann habe ich gedacht, was mache ich? In Weimar, Nationaltheater, Bühnenarbeiter.
Ach.
Und dann war ich ein Jahr dort Bühnenarbeiter. Die beste Lehrzeit für einen Schauspieler. Bernd Beck hat das auch gemacht, Thomas Thieme übrigens auch.
Ja.
Und dann gab es den DDR-Ausscheid junger Talente. Das ist sowas wie Deutschland sucht den Superstar ohne Fernsehen und ohne Bohlen. Und da habe ich mich beworben und bin durchgekommen, Kreisausscheid, Bezirksausscheid, DDR-Ausscheid.
Ach.
Und ich komme da an und spiele ein Stück von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür.
Ja.
Das ist ein wahnsinniges Antikriegsstück mit einer Gasmaske und also sehr emotional. Und dann sagt der Dieter Bohlen, wir haben Ihnen doch, wieder mal der berühmte Satz, kommen Sie mal runter, wir haben Ihnen doch damals geraten, sich in der Produktion zu bewähren. Dachte ich mir, was heißt wir, woher weiß der das?
Ja.
Also die haben untereinander so ein Netzwerk an Spioniererei gehabt und Verunglimpferei. Und was machen Sie stattdessen, und jetzt achte drauf, Doppelpunkt, Sie gehen am Theater Ihren Privatinteressen nach als Bühnenarbeiter.
Was?
Ja. Also wurde wieder nix, ich wurde rausgeschmissen.
Oh.
Und dann komme ich zurück ans Theater und da war ich ja quasi zu Hause.
Ja.
Und da sagt der Jens-Peter Dierichs, einer der Regisseure, und wie lief's? Habe ich gesagt, beschissen, habe ihm die Geschichte erzählt, er sagte, du dummes Zeug, du kommst jetzt zu uns. Die hatten dann nämlich ein Schauspielstudio. Und zwar gab es in den End-50er Jahren merkten die DDR-Bühnen plötzlich, dass sie keine Männer um über 40 mehr hatten.
Ach.
Wo waren die? Die waren im Krieg, die waren alle gefallen.
Ja.
Und dann haben sie Rostock, Leipzig, Dresden und Weimar an den Theatern so Schauspielstudios eingerichtet. Für Männer über 40. Nur würdest du mit über 40 eine Familie haben und einen Job plötzlich nochmal Schauspieler werden wollen? Also es gab keine Studenten. Es
wow.
gab wohl die Einrichtung, die Vakanzen, aber keine Studenten. Und dann haben sie auch jüngere Leute genommen, um so für ein paar Jahre ging das dann ganz gut.
Ja.
Ja, und da war ich dann und habe und wurde Schauspieler.
Wahnsinn, was für eine Geschichte. Tja, also du.
Na, die ging ja noch nicht zu Ende. Da gab es einen Typ, der war bei der Transportpolizei, der war schon, glaube ich, Ende 20. Wir waren alle so Anfang 20.
Ja.
Und es gab, jetzt achtet auf. Schauspielunterricht, die erste Stunde, theoretisch. Das nannte sich Stanislavski-Unterricht.
Ja.
3 Fragen. Die erste lautete: Warum willst du Arbeiter- und Bauernschauspieler werden? Die DDR bezeichnete sich ja als Arbeiter- und Bauernstaat.
Ja.
Was auch als hinten und vorne nicht stimmte. Also, es gab auch wirkliche Klassen da. Gut. Und habe ich gesagt, ich möchte nicht Arbeiter- und Bauernschauspieler werden, ich möchte Schauspieler werden.
Ja.
Ich war da und die anderen waren alle so drumherum geredet und sich in den Arsch gerettet. Und die zweite Frage, es gab noch keine Wehrpflicht, die gab es erst im Westen, gab es sie früher. Die DDR hat ja immer nachgezogen. Es war 14 Tage nach dem Mauerbau. Und da gab es noch keine Wehrpflicht, aber natürlich die Frage lautete, wenn der Staat dich jetzt zu den Waffen rufen würde, würdest du dich freiwillig melden? Habe ich gesagt, ne.
Wow.
Ich habe mich freiwillig gemeldet vor einem Jahr. Ich wollte zur Marine, da haben sie mich nicht genommen. Und ich bin jetzt in dem Jahr Pazifist geworden. Das war ja das Allerschlimmste. Die dritte Frage habe ich vergessen, die war genauso blöd. Und dann wurde abgestimmt und wurde beraten. Und dann, besonders dieser Typ, hat dann die ganze Parteileitung, der war in der SED, rebellisch gemacht. Der Rainer muss am ersten Tag wieder von der Schule geschmissen werden.
Ach.
Und das geht alles gar nicht. Naja, und dann habe ich eine unruhige Nacht gehabt, weil ich dachte, nun habe ich es endlich geschafft.
Ja.
Und am nächsten Tag sagte Helmut Raber, ein Dramaturg des Theaters, ein wunderbarer Mensch und unser Schauspielschulleiter, ich habe dir deinen Arsch gerettet, du kannst bleiben. Ich habe gesagt, du bist politisch unmündig. Ja, haben wir uns umarmt, gegrenzt und damit war es das.
Das ist ja unglaublich. Ja, überleg mal, das ist ja schon, der Anfang war ja so steinig.
Ja, es war absolut steinig. Ja.
Wahnsinn, und du hast es aber trotzdem durchgezogen.
Ich habe es dann durchgezogen, ja. Und irgendwann habe ich es ihm gedankt, nachdem ich dann nochmal erstmal am Theater war und in Zittau, das war eine wunderbare Zeit. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, zum Fernsehensemble und ans Berliner Metropoltheater für Musicals.
Wow.
Und hatte so ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis mit meinem Chef Hans Pietra, wunderbarer Mensch.
Ja.
Und zwischendurch habe ich meine Gigs gemacht und inzwischen konnte ich den Blues ganz gut und in der DDR-Hutenanny-Bewegung, diese Volkssong, Protestbewegung mitgearbeitet und gemacht. Und daraufhin kriegte ich eine Einladung, nach West-Berlin zu singen. Und ich wollte 5 Jahre wollte ich raus aus dem Staat.
Ja.
Und ich liege in Magdeburg im Interhotel.
Ja.
Im Tiefschlaf noch, weil ich habe einen Film gedreht, 12 Uhr mittags kommt der Boss. Und ich musste aber erst um 11 Uhr in der Maske sein. Um 8.30 Uhr, weiß ich noch, klingelt das Telefon. Hier ist die Konzert- und Gastspieldirektion der DDR. Könnten Sie am 29. Januar, das war irgendwann Anfang Januar, in West-Berlin einen Auftritt machen. Nochmal, könnten Sie am 29. Januar einen Auftritt machen in West-Berlin?
Ja.
Da ist mir das Telefon aus der Hand gefallen, hing an der Kordel dran, ich fischte es auf und hörte, wie er sagte, sind Sie noch da? Ey, ja. Ich dachte, was habe ich gedacht? West-Berlin? Wie? Was? Wo?
Ja.
Was haben Sie gerade gesagt? Könnten Sie am 29. Januar einen Auftritt in West-Berlin machen? Verdammt, dann zugenäht, habe ich gedacht. Das darf doch nicht wahr sein.
Ja.
Wo soll der Auftritt sein? Ich wollte das magische Wort West-Berlin. In West-Berlin? Das heißt, da muss ich erst mal in meinen Kalender gucken, ob ich da überhaupt Zeit habe.
Sehr gut, sehr gut.
Und mit zitternden Händen, ich hatte gar keinen Kalender, habe ich dann gesagt, ja, das geht, ich sehe, da habe ich frei.
Aha.
Und da sagt er, okay, ich schicke Ihnen die Papiere in Ihre Wohnung, bis bald.
Ach.
Tja, und das ist eine lange Geschichte. Ich bin dann nämlich wiedergekommen, weil ich ich hatte dieses Musical, The Music Man gemacht und hatte 4 Bänder, vier Produktionen, 4 Titel in Deutsch und Englisch gemacht. Die waren aber noch nicht fertig. Und die wollte ich unbedingt mitnehmen. Und dachte, verdammt und zugenäht, ich muss doch, kann er nicht mit leeren Händen da ankommen. Und drei Tage vorher, jetzt achte drauf, kommt eine zweite Einladung nach West-Berlin am 26. März. Und da habe ich gedacht, na, da habe ich dann im März ab, dann kriege ich meine Bänder. So, und dann bin ich am 26. März, gab es die Bänder immer noch nicht. Ich hatte aber bereits eine Einladung für den, wieder mal am 26. Mai in West-Berlin für den nächsten Gig. Ich dachte, jahrelang wollte ich hier raus und plötzlich kommt ein Ding nach dem anderen. Ja. Und ich wurde immer leichtsinniger. Und ich habe mir, als ich das erste Mal zurückgekommen bin, bin ich in meinen Wartburg eingestiegen um Mitternacht um 12, da muss ich ja zurück sein. Und dachte mir, das ist ja wohl die größte Dummheit, die ich in meinem Leben, jahrelang will ich raus, jetzt war ich draußen und ich, Arschloch, komme zurück. Was ist, wenn die mich im März nicht wieder rauslassen? Sie haben mich mal wieder rausgelassen und dann, wie gesagt, dann kommt die zweite Einladung und ich kriege die Bänder immer noch nicht. Und dann hatte ich immer noch den Termin im Mai.
Ja.
Und eine Woche vor dem Termin, wo ich dann wirklich, als ich da wirklich abhauen wollte, kommt der Intendant vom Theater an der Wien, Rolf Kutschera, stellt sich vor nach dem Music Man, nach der Vorstellung und sagt, mein Name ist Kutschera, ich bin der Direktor vom Theater an der Wien. Ich möchte Ihnen anbieten, ein Musical zu machen von Udo Jürgens mit Peter Alexander und Ihnen in den Hauptrollen Helden nach George Bernard Shaw. Können Sie kommen?
Wow.
Und da dachte ich, Moment mal, da könnte ich ja dann auch in Wien abhauen mit mehr Gepäck und gucken, ob es mir am Westen überhaupt gefällt. Gehe am nächsten Tag zu meinem Chef und sage, Chef, ich habe da ein Angebot aus Wien, das würde ich gerne machen.
Ja.
Da guckt mich mein Chef väterlich an und sagt, in Wien spielen Sie schlechtes Theater, bleib mal lieber hier, wir haben bessere Sachen mit dir vor. Und da bildete sich eine ganz berühmte Sprechblase über meinem Kopf. So, nun hau ich ab.
Ja.
Und benutzte dann den Gig in West-Berlin, der kurioserweise eine FDJ-Wahlveranstaltung war. Es gab ja auch in West-Berlin die SED, also die DDR-Partei West, und die FDJ, die Freie Deutsche Jugendorganisation West.
Ach, krass,
und die machten eine Wahlveranstaltung im S-Bahnhof Ausbesserungswerk Wannsee.
Ja, Ausbesserungswerk.
Und dann sagt der Oberfuzzi, ich habe da meine Protestsongs gesungen, Anti-Vietnam, wofür ich da auch bekannt war. Und da sagt er zu mir, du hier mit deinen pazifistischen Liedern, die will doch hier keiner hören. Und dann dachte ich mir, du kannst mir mal Arsch lecken. Ich bin bald im Flüchtlingslager Marienfelde.
Ja.
Und die Ironie ist wirklich, dass mir ausgerechnet die DDR-Jugendorganisation FDJ
ja
einen Passierschein ermöglicht hat, um abzuhauen. Das war die absolute Ironie.
Wann war das?
Das war der 26. Mai 68.
Wahnsinn.
Und dann war ich ein paar 14 Tage im Flüchtlingslager Marienfelde.
Ja.
Und hatte auch natürlich die Nummer vom Kutscher Theater an der Wien. Da ich gesagt, ich bin jetzt da, was soll ich machen? Dann rufen Sie mal den Hans-Robert Bayerlein an, das ist der Manager von Udo Jürgens, gab mir die Nummer, der kennt Sie. Natürlich, als war er einsoweit, dass der mich besetzen wollte.
Ja.
So, jetzt hat das ganze Ding, und dann kriegte ich, schon im Lager hatte ich quasi einen Managementvertrag, und aufgrund dieser Music Man Bänder, die ich dann ja gekriegt hatte und mitgenommen habe, kriegte ich 4 Tage später einen Vertrag mit der BMG Ariola, einen Plattenvertrag mit einem monatlichen Vorschuss von 1.000 Mark, minus 20% für ein Bayerlein, und ich musste nicht Klinken putzen.
Wahnsinn.
Das ist wirklich ein unglaubliches Gottesgeschenk gewesen. Und dann drei Wochen später gab es die Audition für Hair.
Ja.
Und dann kriegte ich die Hauptrolle in Her, und folgerichtig kam dann 2 Jahre später Jesus Christ Superstar. Und ich weiß noch, dass Udo, den ich natürlich da oft getroffen habe auch,
ja,
mir gesagt hat, bis 30 musst du es geschafft haben, dann wird es schwieriger.
Mhm.
Und immer Jahre 68, am 20. oder 24., weiß ich nicht mehr genau, Oktober war die Her-Premiere.
Ja.
Udo saß in der ersten Reihe, freute sich, und ich hatte es quasi geschafft.
Geil.
Da war ich noch 26.
Siehste.
Weil das war der Start daher.
Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Also ich muss mal kurz gucken, das ist ja, also ich hing an deinen Lippen.
Naja, es ist schon eine spannende Geschichte.
Eine sehr spannende Geschichte.
Ich schreibe ja gerade meine Bio.
Ja.
Und da kommt mir das auch manchmal wie ein Märchen vor in mein Leben.
Ist ein Spielfilm, finde ich. Das ist schon, ich sichere mir die Rechte an deinem Lebenswerk.
Ja, und du spielst mich dann.
Ja, geil, ich bin leider nicht so groß. Und ich bin wahrscheinlich nicht so ganz musikalisch. Das würde mich noch interessieren, wie bei deiner Schauspielausbildung. Du bist ja ein super Sänger, du bist ein super Musiker.
Ich hatte bereits auf der Oberschule, also im Gymnasium in der 9. Klasse, eine Band,
ja,
aber nur für einen Tag, nämlich zu Fasching. Die Eintagsfliegen, und wir waren eigentlich Prä-Punk, weil keiner von uns konnte ein Instrument spielen. Also Bob spielte Schlagzeug, der konnte Klavier, aber nicht Schlagzeug spielen, hat es aber ganz wacker gemacht. Und wir hatten 2 Waschbretter, nicht wissend, dass man mit Fingerhüten oder Löffeln drauf schaben muss,
ja,
sondern wir haben mit der flachen Hand drauf gekloppt, haben sie an Besenstiele genagelt und haben als erstes mal Rock Around the Clock, ist die Bill Haley Nummer. Und die volle Aula zu Fasching am Rosenmontag. Und wie gesagt, dann haben wir uns einen Kumpel aus der 10. Klasse, wir waren ja noch in der 9., engagiert, der Gitarre spielen konnte, also einigermaßen, damit wir wenigstens irgendwelche Harmonien unter unserem dilettantischen Kram hatten. Und brach die Halle zusammen, und das war mein erster Auftritt vor Publikum.
Wow.
Unser allererster. Und es hat bestimmt 10, 15 Sekunden gedauert, bis wir mitkriegten, dass die uns nicht auspfeifen und ausbuhen, sondern dass die uns feiern.
Wahnsinn.
Es brach wirklich die Hütte zusammen. Wir haben dann natürlich auch noch, ich hatte da so Texte geschrieben, welcher Lehrer mit welcher Lehrerin ins Bett steigt und irgendwelche privaten Geschichten aus dem Lehrerbereich und politische Geschichten und so. Und darauf kriegte ich in Betragen eine 5 im Zwischenzeugnis.
Wahnsinn.
Und aus den Eintagsfliegen wurden dann die mehrtags fliegen. Und dann hat mein Bruder gesagt, der Gitarre spielen konnte und Akkordeon mein musikalisches Vorbild war, du siehst sowas von, hat mehrere Gigs von uns beobachtet und sagt, du siehst sowas von beschissen und linkisch aus auf der Bühne, du weißt nicht wohin mit den Händen. Meist hast du sie hinten in der Hosentasche. Wir kaufen dir jetzt eine Gitarre. Und dann hat er mir die ersten Griffe beigebracht und so hat sich das dann langsam entwickelt. Also mehr oder weniger habe ich dann, was ich so kann auf der Gitarre, autodidaktisch mir beigebracht.
Das ist ein spannender Weg, unglaublich. Rainer, da bist du quasi wie Udo Jürgens schon sagte, bis 30 hast du es geschafft. Du warst ein Musical-Star, hast ja große Rollen gespielt, Hauptrollen gespielt in Jesus Christ Superstar her und was es da alles gab.
The Music Man. In Ost-Berlin habe ich den Kritikerpreis der Berliner Wahnsinn. Zeitung dafür bekommen.
Wahnsinn, überleg mal. Jetzt hast du das, also du hast in der DDR wahnsinnig viel gedreht, große Filme, viele.
Ich war nur 3 Jahre dort.
Aber du hast viel gedreht, ne?
Ich habe ein paar Fernsehfilme gemacht und 2 Kinofilme.
Wahnsinn.
Und aber ich war nur 3 Jahre. Nach 3 Jahren war ich weg.
Und
wie mit Genehmigung meines Intendanten und der übrigens dann rüberkam, um mich zurückzuholen. Das war ganz.
Hat das geschafft?
Nein.
Und sag mal, du bist ja dann quasi über den Teich. Wie ist denn da der Weg gewesen? Weil das ist
ja naja,
wahrscheinlich später.
Ja, 17 Jahre später. Ich wollte eigentlich, am zweiten Tag war ich auf dem amerikanischen Konsulat in der Clay Allee. Es gab ja noch keine Botschaft hier. Und es war also 68, um nochmal zu erinnern. Also Anfang Juni, Ende Mai 68. Ich war auf dem Konsulat und habe gesagt, wie wird man Amerikaner? Oh, that's really difficult. You need collateral. Als Schauspieler kannst du da nicht arbeiten, da wirst du Landarbeiter vielleicht. Also das ist alles ganz schwierig. Die haben mir das sofort ausgeredet und die wollten mich nicht haben. Und schon gar nicht als Schauspieler. Das ist, also bitte geht nicht. Und dann habe ich gedacht, na, da bleibe ich erstmal im Westen. Und das war auch mein Glück, weil als ich dann später nach Amerika kam, hat mir die Tatsache, dass ich in Deutschland was aufzuweisen hatte, also sagen wir mal ein Star war, wobei ich das Wort eigentlich nicht so mag, sehr geholfen, eine Genehmigung zu bekommen, als ich eine Gewerkschaftsmitgliedskarte kriege. Also bin dann Screen Actors Mitglied geworden und habe meinen ersten Gig gekriegt. Und ohne als unbekannter Mensch hätten sie mich wahrscheinlich nicht genommen.
Wie war denn das für dich? Ich meine, du hast wahrscheinlich, das ist eine ganz doofe, naive Frage, jetzt wurde ja eher Russisch gefördert in der DDR, nicht unbedingt Englisch. Dein Englisch ist ja fantastisch. Hast du dir das selber beigebracht im Westen?
Also, ich hatte mit meinem Freund Peter, als wir noch Seemann werden wollen, wir waren in einem naturwissenschaftlichen Zweig auf der Oberschule, sprich Gymnasium, und da gab es kein Englisch. Also bei uns in der anderen. Der Vater von Jan Josef
Liefers.
Ja, Jan Josef Liefers. Karl-Heinz Liefers, befreundet mit mir. Der konnte Englisch und Griechisch und und Französisch haben die gelernt. Aber ich wollte ja Seemann werden und habe gedacht, da musste Mathe können und Physik und sowas alles. Und dann habe ich mich halt angemeldet oder man hat mich ausgesucht, anmelden konnte man sich nicht. Jedenfalls, dann haben wir Pitt und Freddy und ich, die wir zur Marine gehen wollten, also zur Kriegsmarine.
Der DDR.
Der DDR, ja. Nachdem das nicht funktioniert hat mit der, also ich wollte auf die Seefahrtsschule in Wustrow gehen. Und ich war damals bereits 1,90 mit 17 oder so. Und die Cut-off-Line war, glaube ich, 1,75 dort, also zu groß. Und dann dachte ich mir, ich will aber Seemann werden und habe mich gemeldet zur Marine. Da haben sie mich nicht genommen, weil ich angeblich eine Gelbsucht hatte, die ich Gott sei Dank gar nicht hatte. Es war ein Irrtum vom Amtsarzt, vom Musterungsarzt, wie auch immer. Und da haben wir bei Master Flower, bei Herrn Blum, einem pensionierten Englischlehrer, mal so ein Jahr rudimentär Englisch gelernt. Und ich trempe, man trempte ja immer. Und so nach Berlin.
Ja.
Und musste man natürlich durch die DDR. Und da nahm mich Man konnte ja nicht dann direkt ein, man musste über Ost-Berlin dann einreisen, mehr oder weniger illegal. Es war zwar noch nicht die Mauer, aber gern gesehen wurde es nicht. Und da nahmen mich Amis mit.
Ach.
Und die grinsten sich einen ab über meinen Akzent, meinen rudimentären, weil der klang black, der klang southern. Ich habe ja den Blues drauf gehabt und Gospel-Songs und habe mein Englisch eigentlich von Blues-Platten gelernt.
Wie geil.
Und habe da natürlich, und das hat ein deutscher Akzent, aber gefärbt mit Südstaaten-Akzent. Das war also sehr mit black, mit Jive.
Ja.
Und das war sehr lustig und die schenken mir dann noch eine Schachtel Lucky Strike, die ich mit sehr viel Genuss, filterlos natürlich, im Laufe dieses Ferien dann gesmoked habe. Anyway, also ich hatte so ein rudimentäres Englisch. Und dann, als ich dann in Berlin war, in München war und Herr machte, die waren
im deutschen Theater?
Am Theater in der Breherner Straße war das damals. Und da waren ja alles Amis, da war Ron Williams, Donna Summer, der Regisseur war ein französischer Ami.
Wow.
Und die Hälfte waren ja Amerikaner.
Ja.
Und man hat dann natürlich ganz selbstverständlich sein Englisch verbessert. Und dann hatte ich eine Freundin, die war mal lange in Amerika und mit der habe ich ein Jahr lang, wenn wir alleine waren, nur Englisch gesprochen. Und so habe ich das tatsächlich flüssig natürlich nicht. Und als ich dann nach Amerika, also beziehungsweise ich kriegte dann ein Angebot für eine Hauptrolle in Disney's Return to Treasure Island.
Wie kam es dazu? Das ist ja Wahnsinn.
Naja, über Frau Jutta Ganzitis, eine Besetzungsdame vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja.
Das war der Co-Produzent.
Aha.
Und der Sender, der WDR, hatte gesagt, Moment, das war eine deutsch-englisch-amerikanische Co-Produktion.
Ja.
Und da hat der Sender gesagt, und ich spielte einen Holländer. Es ging um eine Hauptrolle von Hans van der Brecken.
Aha.
So ein früher Grüner, der ein zweimastiges Segelboot fährt durch die Karibik und. Gut. Und da hat der Sender gesagt, da besetzen wir wegen des Akzents einen richtigen Holländer. Und Jutta Ganzitis hat gesagt, ihr habt ja wohl einen Vogel. Von denen ist kein einziger Gulden denn in der Produktion. Das spielt der Rainer. Naja, und dann wurde ich nach London zitiert und traf da die Disney-Leute und die Produktion und die nahmen mich in Augenschein und sagten, also geil, so machen wir das.
Geil.
Und dann passierte erstmal ein halbes Jahr lang nichts, weil Disney noch nicht die Finanzierung fertig hatte. Das war eine zehnstündige Miniserie im 19. Jahrhundert. Und also ein Rückkehr zur Schatzinsel, Fortsetzung. 10 Jahre nach Stevensons Roman, die Schatzinsel.
Wow.
Und ich hatte die Rolle, aber die wussten noch nicht genau, wann sie anfangen. Und mein Bankkonto sank in unermessliche Tiefen. ich habe alles abgesagt, weil ich ja nicht wusste, es hätte jeden Tag losgehen können.
Ja, ja.
Diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Naja, und dann als ich bei minus 40.000 Mark war, Wahnsinn, hat mein Bankberater, Herr Sparer, der bis dahin immer mitgespielt hat, gesagt, Herr Schöne, jetzt geht's nicht mehr. Und eine Woche später kam die Zusage und ich flog nach London.
Wahnsinn.
Und wir machten eine Leseprobe. Ich war ja der einzige Deutsche und ein paar Engländer und Amis waren da nicht drin. Und ein jamaikanischer Model, Schauspieler, schwarz. Und der spielte einen Sklaven, der dann befreit wird und mit uns mitgeschleppt wird. Es war eine große Fluchtgeschichte. Und dann sagt der Regisseur zu mir während der Leseproben, Rainer, Piers Haggard, you are playing a Dutch sailor in the 18th century. You can't have an American accent. You've got to listen to your colleagues. Naja. Und ich hatte natürlich immer noch meinen kleinen Akzent drauf, meinen amerikanischen Akzent, auch durch Herr, das war ja nachher. Ne?
Ja.
Und dann habe ich meinen Kollegen zugehört, drehte die ganze Zeit in Jamaika, Spanien und England.
Wow.
Und dachte, es geht ja alles wunderbar. I can't have a glass und so. Nicht I can't have a glass. Komme zurück nach England steige in ein Taxi und da sagt der Taxifahrer, Sir, according to your accent, you must have spent quite some time in America.
Ah.
Scheiße, es funktioniert nicht.
Okay, geil.
Und so ein paar Mädels im Bus, mit denen ich schäkerte, sagten, Sir, are you a Yank? Was ist ein Yankee? Dachte ich, fuck, es funktioniert nicht. Dann ging ich nach Amerika. Ich dachte, die Chance lasse ich mir jetzt nicht entgehen, dass ich kürze mal ab, weil eigentlich war ich mit meiner Band verheiratet und musste mich von denen trennen, was einer der schmerzlichsten Stunden meines Lebens war.
Ja.
Und für sie auch, nachdem wir richtig so up and coming waren. Und heute sagen immer noch Leute, das war meine hannoversche 80er-Jahre-Band. Und wenn ihr durchgehalten hättet, ihr hättet es so weit bringen können wie Grönemeyer. Die Songs waren gut, die Band war gut. Und das ist wie wenn du dich zwischen Vater und Mutter entscheiden musst.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und ich dachte, dass... und gut, wenn ich mich für die Band entschieden und da geblieben, dann hätte ich das gedreht und wäre dann wieder zurückgekommen und es wäre weitergegangen in Deutschland. Aber ich möchte diese amerikanische Zeit und auch was ich da gelernt habe und was ich erlebt habe, nicht missen.
Yeah.
Und ich bin heute noch mit der Band in herzlicher Verbindung und auf meinem Hörbuch, das Gläserne Buch, nach dem Buch, das Gläserne Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, sind die alle dabei.
Das kannst du unter anderem auch bei Spotify hören.
Ja, so kannst du unter anderem auch bei Spotify hören. Oder überall da, wo es Hörbücher gibt und so. Und dann bin ich nach Amerika gegangen. Und da dachte ich, da halte ich mal meinen frisch erworbenen britischen Akzent bei. Und die erste kriegte dann eine Agentur.
Ja.
Und die erste Casting-Direktorin sagte, where are you from? What is that? Are you from South Africa? No, it's not South Africa. Australia? No. So now I'm German. No, wait, no way. Und dann dachte ich mir, was ist das für ein Quatsch? Das habe ich 3 Wochen durchgehalten. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Unsinn? Jetzt bin ich da, wo alle Menschen so sprechen, wie ich immer sprechen möchte und klingen wie. Und habe mir einen Accent-Coach genommen. Und der hat mir innerhalb von 2-3 Jahren beigebracht, nicht den Akzent im Privatleben zu verlieren, sondern vor der Kamera und überhaupt reines Amerikanisch zu sprechen. Und ich habe dann eben auch Native Americans gespielt.
Wie lange warst du in Amerika?
So knapp 20 Jahre.
20 Jahre. Und hast du in den 20 Jahren auch eigentlich weitgehend gearbeitet?
Na sicher, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ich bin ab und zu in Deutschland gewesen, habe hier gedreht und Jedermann gespielt, wie du weißt.
Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Und mit Otto den Katastrophenfilm gedreht.
Stimmt, stimmt.
Und verschiedene andere Dinge und bin immer wieder mal kurz hergefahren und habe in Amerika gedreht. Star Trek, The Next Generation, ein paar Filme, Mortal Kombat und sehr viele Serienrollen und habe ein schönes Leben da gehabt. Und ich möchte Amerika nicht missen, aber wie gesagt, wir haben uns nicht nur versöhnt, sondern sind, also die Band und ich.
Ja.
Ja, und wenn ich meine Bio schreibe, dann ist das manchmal ganz...
emotional.
Ganz emotional, ne? Auch diese Rückkehr zur Schatzinsel. Ich weiß, wir hatten ein paar Drehtage auf einem Vollschiff, also einem Dreimaster unter voller Takelage. Und ich dachte, das ist ja mein Jugendtraum. Ich wollte ja Seemann werden.
Ja.
Und ich habe damals als Kind jedes Segel gezeichnet von der Gorch Fock, konnte jeden Mast auswendig in jeder Rah. Und plötzlich lag ich unter einem solchen Mast, unter dem Fockmast und betrachtete mir das Großsegel und das war so geil. Wow. Da war ich sehr emotional und sehr dankbar dem Herrn gegenüber.
Rainer, darf ich dich noch mal kurz, und du bist nach 20 Jahren, was hat dich motiviert dann wiederzukommen?
Naja, ich komme mit der Anja, mit der ich dann zusammen war, die jetzt die Mutter meiner Kinder und Frau ist, sind wir zurückgekommen nach Hause, ich war 3-4 Monate weg, hat er das Haus einem Haussitter übergeben und er hat nur Chaos angerichtet, nicht nachweisbar, aber wahrscheinlich einen Hund umgebracht.
Ach Gott, in
Amerika. Und als wir nach Hause kamen, lag er mit einem durchgeschossenen Kopf, sich selbst eine Kugel gegeben habend, in unserem Bett.
Was?
Und das war, wir haben ihn nicht gefunden, der wurde dann, der sollte uns abholen vom Flugplatz und kam nicht und dann rufe ich die Nachbarin an, wo ist Kyle? Und dann sagt sie, Moment, sie geht mal rüber, sagt, der Truck ist da. Dann haben die das Fenster eingebrochen und da lag er unter der Decke und hatte sich in der 45er an den Stirn gehalten.
Meine Güte.
Und da möchte man da nicht bleiben. Da hat das Haus der Bank zurückgegeben, einen Käufer gefunden und habe alles, was ich da mitgebracht hatte oder da hatte, in einen großen Container gepackt und alles entweder weggeschmissen oder in einen Storage Room und kam zurück nach Deutschland.
Ja.
Für kurze Zeit. Ich wollte ja nicht wirklich zurück. Und da der Kiefer da unten am Rosengarten wollte ich mir, das waren so 15.000 Quadratmeter Land, und da wollte ich meine Urne versenken lassen. Nun ist da nichts draus geworden.
Wo war das? Wo ist das denn?
Das war also im Greater Los Angeles, im wow. Dunstkreis von Los Angeles, draußen yeah. in der Wüste.
Yeah.
Und da gibt es so schräge Felsen, die durch ein Erdbeben vor Millionen Jahren aufgefaltet worden sind. Die sind eine bekannte Movie-Location für yeah. Star Trek, für Sci-Fi, für Western und so. Und ich habe das da draußen kennengelernt. Das ist ein National Park. Als ich da Simon & Simon gedreht habe,
yeah.
1986.
Wow.
Und ich wollte ja nie, ums Verrecken, nie weg. Aber weißt du, da war meine Ehe mit Francesca kaputt gegangen in dem Haus. Der Hund war möglicherweise, war jedenfalls nicht aufzufinden. Und der Keil hat gesagt, er hätte sie einschläfern lassen, weil sie Krebs hätte. Es war ein langer Rattenschwanz, steht yeah. im Buch, und ist eine ganz unerfreuliche, also war der Tiefpunkt meines schönen Lebens.
Oh wei. Dann bist du dann aber nach Berlin zurückgekommen?
Ja, die Anja hatte noch eine Wohnung, da sind wir erstmal zurückgekommen. Mhm. Wir waren ja homeless in L.A., mhm. homeless zu Hause. Sind mal kurz nach Berlin zurückgekommen und dann habe ich den Rückweg nicht mehr gefunden. Es ging plötzlich nahtlos weiter, als sei ich nie weg gewesen.
In Deutschland?
Ja, ja. Mhm. Und dann kam das erste Kind und ein paar Jahre später das zweite. Und damit war der Rückweg sowieso verbaut, also geschlossen,
ja.
weil ich nicht möchte, dass meine Kinder in Amerika aufwachsen, weil du ja nicht weißt, ob sie gesund und lebendig aus der Schule zurückkommen mhm. oder erschossen werden.
Mhm.
Die Amis haben so eine Waffennarretei, weil sie 1776 in ihrer an sich wunderbaren Verfassung einen Zusatz, weil sie 1776 in ihrer Verfassung einen Zusatz hatten, dass jeder amerikanische Bürger
ja.
eine Waffe haben darf, um sich gegen die Indianer zu verteidigen, Wahnsinn. Native American. Und damals waren es Vorderlader und jetzt ist es unbegrenzt. Und ich habe, das kann man bei YouTube nachschauen,
ja.
es gibt einen Song, den ich mit unserem gemeinsamen Freund Uwe Prätl produziert habe und der das Video gemacht hat, Punkt, 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 Rainer Schöneband, Punkt, Punkt, kills the American Dream.
Ah.
Every gun that's being sold kills the American Dream. Und das ist ein sehr, das ging, schoss in zwei Tagen ziemlich weit hoch. Und dann blieb es stehen und ich bin überzeugt, da hat die National Rifle Association oder irgendjemand
den Stecker gezogen.
Stecker gezogen, ja.
Sozusagen. Mann, Wahnsinn, Rainer, das ist so labend. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich würde aber noch einmal kurz, weil dieser Podcast heißt ja So tickt Berlin. Du hast ja Berlin kennengelernt, sozusagen vor und nach der Mauer und auch auf beiden Seiten.
Mhm.
Was ist denn Berlin für dich? Gut, ist unsere Hauptstadt, aber jetzt ist sozusagen auch einer deiner Lebensmittelpunkte mittlerweile.
Es ist eine meiner vier Heimatstädte. Es ist Fritzlar. Nein, Fritzlar ist es nicht, weil ich da eigentlich kaum gewohnt habe. Es ist Weimar, natürlich. Mhm. Es ist München, wo ich sehr gerne gewohnt habe.
Ja.
Und den mir alles ermöglicht hat, die Stadt und die Leute. Herr Jesus Christ Superstar und so. 11 Jahre da gewohnt.
Mhm.
Und es ist Los Angeles. Fühle immer noch. Einer meiner schönsten Songs heißt Homesick for L.A.
Mhm.
Und Berlin. Aber Berlin ist eine raue Stadt. Da ist, Berlin ist eine sehr materialistische und raue Stadt, aber es ist Heimatstadt.
Aber hast du das Gefühl, dass es vor dem Fall der Mauer anders war?
Ja, hier? Unbedingt.
Ah ja.
Es war natürlich total spannend, West-Berlin.
Ja.
Und dann, sie sind ja nicht zusammengewachsen, die beiden Teile. Es ist ja immer noch Leute, die aus dem Osten nicht in den Westen gehen und umgedreht. Also jedenfalls bis vor kürzerer Zeit. Und nach wie vor sind ja im Osten gilt für die ganze DDR, die Gehälter geringer.
Ja.
Und es ist nach wie vor, aber im Osten sind die Leute eigentlich bescheidener. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Ostberliner, Berlinerisch und Westberliner, Berlinerisch. Das ist sehr eindeutig.
Spannend.
Ja. Das ist richtig. Michael Quistek zum Beispiel ist ein typischer Ostberliner,
ja.
Berliner. Wolfgang Gruner, sein Dialekt ist ganz anders. Wenn du den mal vergleichst, dann merkt man, dass es irgendwie anders ist.
Zwei Kollegen, die auch nicht mehr unter uns waren.
Ja.
Interessant, dass du das sagst. Sag mal, noch eine Sache muss ich nochmal, du hast ja dann auch nochmal eine riesige Sprecherkarriere gemacht als Synchronsprecher. Wir kriegen das alles gar nicht unter, aber kannst du noch kurz mal sagen, Berlin ist ja auch eine der Synchronhauptstädte ja. im deutschsprachigen Raum.
Ich kriegte dann plötzlich den Optimus Prime in den Transformers
ja.
und habe auch in einem der letzten, als der Darth Vader auch nochmal gab, weil Heinz Petruo, der Originalsprecher, bereits im Himmel war. Aber der Optimus Prime ist, wo auch immer ich hingehe, spitzen die Leute die Ohren, weil ich ja auch mit derselben Stimme, also mit meiner Stimme, ein bisschen Werbung mache hin und wieder.
Mhm.
Und dann habe ich, die Leute fahren derart ab. Ich war auch auf der Dokumi und auf verschiedenen Comic-Cons, das sind diese Fanmessen mit tausenden Fans, die sich Autogramme holen, Selfies
yeah.
und Sprachnachrichten, und die sind immer also ganz liebevoll und die bringen einem so viel Ehrfurcht auch und Anerkennung entgegen, da bin ich immer ganz demütig und dankbar. Und deshalb ist es auch, ich habe da einen Klumpen Gold, habe ich gestern gehört. Du hast mit deiner Stimme einen Klumpen Gold, weil ich habe ja ein Buch geschrieben, das gläserne Buch, ein All-Ager habe ich für meine Tochter und mit meiner Tochter, als sie 8 war, also mit der Sophie Charlotte, geschrieben. Jetzt ist sie 18 und hat ein super Abi gebaut, 1,0.
Toll.
Und das habe ich erst gedacht, ist ein Kinderbuch, aber die Kinderbuchverlage haben alle gesagt, das ist toll, aber es ist kein Kinderbuch, es ist zu komplex, was auch stimmt. Und da haben wir dann ein All-Ager rausgemacht. Ich habe das Buch ist jetzt endlich raus. Und das Hörbuch, 4,5 Stunden
wow.
mit sehr viel Musik. Also meine hannoverschen Jungs haben da sehr großen Anteil daran. Und ich habe Gitarre gespielt. Ich habe auch ein kurzes Teil gesungen. Die Vera Tavares, eine wunderbare Sängerin, die auch bei Voice of Germany dabei war. Und
Texte stammen auch von dir?
Die Texte stammen alle
toll,
von mir, ja.
Toll.
Und so sehr viel Musik auch zwischen den einzelnen Kapiteln und unter den Ecki Hüdepohl, ein ganz begabter Musiker, der hat mir so Filmmusik unter die Szenen, unter viele Szenen gelegt. Und so ist es insgesamt 4,5 Stunden geworden. Und die ganzen Optimus Prime Fans, als es noch nicht draußen war, haben gesagt, wann kommt denn das Ding nur endlich?
Ja.
Und wir sind im Moment im Instagram und in anderen Medien ziemlich unterwegs.
Toll.
Und weil ich glaube, dass die wollen das alle hören. Wie gesagt, Spotify. Meine Frage ist immer, wenn jemand fragt, bist du Optimus Prime oder woher kenne ich deine Stimme? Sage ich, mein Name ist Optimus. Und da gestern im Gym, ein junger Typ stand nackt von der Dusche, tropfnass noch vor mir und sagte, nein, wirklich, es ist mir eine Ehre.
Ach,
drückte mir die Hand und machte eine Verbeugung.
Ach,
das ist so, es ist so toll. Und da habe ich ihm gefragt, hast du Spotify? Ja. Und alle versprechen mir, sich das anzuhören. Das heißt, das gläserne Buch. Und bitte dann um ein Feedback auf meinem Insta. Rainer Schöne _official.
Siehst du?
Das ist mein Insta-Account.
Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinklicken. Wahnsinn, Rainer. Also unglaublich spannend. Das ist interessant, wenn man, da stellt sich schon wieder bei mir dann die andere Frage. Du hast so viel gemacht und dann hast du aber jetzt mit dem Optimus sozusagen so eine Bekanntheit in der aktuellen Zeit, dass dich die Leute, du bist ja auch die Stimme von William Dafoe, die Deutsche, ne, unter anderem. Also man macht ja da auch krass, was das für einen Einfluss auf einmal nahm und was auch für eine Wendung.
Ja,
ich
habe plötzlich eine zusätzliche Alterskarriere gemacht.
Ja.
Und ich bin immer ganz bescheiden und erfreut, wenn Leute, auch egal wo ich hingehe, ich mache das Maul auf und die Leute sagen, Moment. Gestern hat jemand gesagt, haben Sie mal synchron gesprochen?
Selten.
Das ist selten, ja. Und das ist ein großes Gottesgeschenk, muss ich sagen.
Toll. Rainer, es ist eine Wonne, es ist total spannend. Hast du noch was? Also das gläserne Buch, das haben wir jetzt ordentlich gefeatured. Das muss man auf jeden Fall sehr hörenswert, auch von meiner Seite nochmal. Gibt es noch was, worauf wir uns freuen können in den nächsten...
Ja, am 21. Oktober im Wintergarten macht der Hans Gutz wieder, der Veranstalter, eine Hommage an Udo Jürgens. Ron Williams ist dabei, Judy Winter und ich weiß noch, wer noch. Und wir singen jeder zwei Songs. Und wir haben das schon mal gemacht für Johnny Cash und für Harald Juhnke. Aha. Jeweils an deren 90. Geburtstag, die sie im Himmel gefeiert haben. Und Udo Jürgens, den, wie gesagt, der mir gesagt hat, bis 26 musst du es, bis 30 musst du es geschafft haben.
Ja.
Und ich werde da singen, mein Bruder ist ein Maler, einer seiner schönsten Balladen und Liebeserklärungen an seinen Bruder. Und ich habe ja auch so ein richtig lebenslang herzliches Verhältnis mit meinem Bruder gehabt. Und ich beginne, ich war noch niemals in New York, weil ich natürlich da auch viel zu erzählen habe darüber. Und ich bin ja auch in New York gewesen. Ich bin durch San Francisco mit zerrissenen Jeans gelaufen und habe auf Hawaii gedreht, also alle drei Bedingungen erfüllt.
Sehr gut. Auf jeden Fall sehr inspirierend, Rainer. Du bist ja wirklich so ein, also wenn man dir jetzt so zuhört, was du alles erlebt hast, du bist ja wirklich auch ein Kämpfer und Stehaufmännchen. Also ich finde, mir macht das echt Mut, weil ich das so unglaublich finde, was du alles erlebt hast und immer wieder auch neu angesetzt hast. So ein bisschen ist das auch meine Motivation für so einen Podcast, dass man da, du hast ja so eine kleine Art, so eine Art Vorbildfunktion, einfach weiterzumachen und nicht stehen zu bleiben. Also bist ja bis heute.
Das freut mich, ja.
Ja, echt toll. Also ich wünsche dir mindestens nochmal 180 Jahre, die wir dich noch erleben dürfen.
Ich habe mal, ich habe für beide Kinder Songs geschrieben. habe ich geschrieben. Manche Wünsche sind bescheiden, andere sind es wieder nicht. Und mein größter Wunsch ist, dass du bei mir bleibst, bis ich selbst so alt bin, wie du heute bist.
Wow.
Mein lieber Alter, das muss dir erstmal einfallen.
Also ohne KI.
Ohne KI, da müsste ich wesentlich älter, als ich ist das wert. Also ist doch geil. Mein größter Wunsch ist, dass du bei mir bleibst, bis ich selbst so alt bin, wie du heute bist.
Nein, wow. Also ich finde, das sind schöne letzte Worte für diesen Podcast. Mir bleibt da nichts mehr zu sagen, außer bleib so, bleib gesund. Gesundheit ist das Wichtigste, Rainer. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, oder ich freue mich, ich spreche da ganz für mich, aber ich denke auch für unsere Zuhörenden da draußen auf dich und alles, was da noch kommt, wo man dich sieht und hört. Ich sage danke fürs Zuhören und denk dran, bleib zuversichtlich und fröhlich.
Ach halt, ich muss noch zwei Sachen einfügen. Ich habe mit der Maren Kräumann gerade in ihrer öfter oder offen für Neues einen Tag gedreht an einer richtig geilen Comedy-Szene. Und die ist ja auch ein Schatz, die Maren Kräumann. Und das war so toll.
Ja.
Da spielte ich einen Fan von ihr, der sie so beflirtet. Und dann habe ich gerade einen Film gedreht, einen Piloten. Und ich hoffe, dass da was draus wird. Der heißt Wingspan, über Menschen, die fliegen, also nicht im Flugzeug fliegen, sondern selber fliegen.
Ja, ja.
Ich spiele einen Psychologen und das ist eine ganz tolle Geschichte gewesen.
Wow.
Mit dem Pedro Harris als Regisseur.
Na, ich drücke die Daumen.
Ja.
Jetzt aber, Rainer, danke. Also,
okay, danke dir und danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.